durchs Studium auch am Ende Richtung Bodensee ansässig geworden und dort bis heute hängen geblieben. Ich bin in Holzgerlingen in der evangelischen Kirche Mitglied gewesen. Wir haben dort im CVJM Jugendarbeit gemacht. Das ist so mein Hintergrund. Auch manche Eidlinger Diakonissenschwestern haben in meinem Leben Spuren hinterlassen. Und ich bin jetzt mit meiner Familie in Konstanz, besuchen wir eine Krishona-Gemeinde. Ich hoffe, dass Sie diese Bemerkung, dass ich Chemie studiert habe, nicht allzu sehr abschreckt. Ich erlebe das immer wieder. Chemie ist für viele einfach mit negativen Dingen assoziiert. Ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung nur sagen, das ist ungeheuer spannend. Und es lohnt sich, da nicht so schnell die Rollläden zu schließen, sondern wach zu bleiben. Dieses Thema, das uns heute Nachmittag und auch heute Abend noch beschäftigen wird, das ist eines, das mich persönlich eigentlich schon seit der Schulzeit beschäftigt. Ich habe das Vorrecht, dass ich eine Mutter habe, die mich sehr früh in den Glauben eingeführt hat, mir Türen geöffnet hat, mir Geschichten vorgelesen hat, die mich beten gelehrt hat, die bis heute für mich betet und die mir auch geholfen hat, dass das dann zu einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott geworden ist. Und ich weiß noch sehr gut, wie meine Mutter auch ein ganz bleiches Gesicht bekommen hat, als sie manche Buchtitel auf meinem Schreibtisch gesehen hat und mich dann etwas nachdenklich gefragt hat: Bub, meinst du, das muss man alles gelesen haben? Aber wo ich gesehen habe, da gibt es vieles, was man wissen kann, worüber man sich informieren kann. Und nicht alles, was heute in Schule und an Universitäten vermittelt wird, passt so einfach zu dem, was wir in der Bibel hören, was Menschen, die der Bibel vertrauen, glauben. Und ich möchte vielleicht das auch gleich vorneweg hier sagen: Wenn Sie erwarten, dass am Ende dieser Tage dann alle Fragen beseitigt sein werden, dann werden Sie vermutlich enttäuscht sein. Wir werden in dieser Spannung bleiben, dass unser Denken, unser Verstand eigene Wege geht und sich nicht automatisch dem unterordnet, was Gott uns von sich her in seinem Wort gezeigt hat. Gestatten Sie mir, bevor wir in dieses Thema heute Nachmittag einsteigen, Evolution oder Schöpfung, Konsequenzen für unser Bibel- und Naturverständnis, dass ich Ihnen gleich zu Beginn etwas zu diesem Zeichen hier sage. Ich bin, nachdem ich 3 Jahre in der Schweiz als Biologie- und Chemielehrer gearbeitet habe, berufen worden von einem Verein, der sich Studiengemeinschaft Wort und Wissen nennt. Bei diesem Verein arbeite ich als hauptamtlicher Mitarbeiter mit, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und zu 50% auch als Referent. Ich würde Ihnen gern einige Sätze zu diesem Logo sagen, weil Sie dann auch erkennen können, was für mich, für mein Denken, auch als Naturwissenschaftler, die Rahmenbedingungen, die Grundlagen sind. Studiengemeinschaft Wort und Wissen, dieser Name bringt zum Ausdruck, es geht den Menschen dort um Wort. Das steht für die Bibel, für das Wort Gottes. Und das Wissen, die Fähigkeit von uns Menschen, Erkenntnis zu gewinnen, Dinge zu verstehen, erklären zu können. Diese beiden Dinge sollen zusammenkommen. Und weil wir die Erfahrung gemacht haben, das können Sie sehr schnell auch machen, dass das nicht so 1:1 schön ineinander aufgeht, haben wir eine Grundsatzentscheidung getroffen und die kommt in diesem Logo zum Ausdruck, wo das erste W links oben steht für das Wort und das zweite W für das Wissen rechts unten. Damit kommt eine Priorisierung, eine Rangfolge zum Ausdruck. Das Wort Gottes steht für unser Denken und Arbeiten an oberster Stelle. Das heißt nicht, dass wir wissenschaftliche Erkenntnis geringschätzen. Aber vielleicht kann ich es so sagen, wir wollen damit für uns selbst einfach klarstellen, dass wir dem Wort Gottes nicht so begegnen wollen, als könnten wir von unserem derzeitigen Wissensstand aus zuordnen, was es denn nun heißen darf und was nicht. Sondern dass wir zunächst einmal das hören wollen, was uns dort gesagt ist. Und dort, wo es zu Spannungen kommt, dort halten wir sie zunächst einmal aus. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Ich muss zugeben, ich habe nicht vor jedem Publikum den Mut, das zu sagen, aber hier fällt es mir relativ leicht. Diese Umsetzung Wort und Wissen, dieses Plus, ist ja nicht nur eine mathematische Regieanweisung. Dieses Plus ist ja auch das Symbol des Kreuzes. Und was mir hier gefällt, ist, dass das zweite W unter dem Kreuz steht. Für mich heißt das ganz deutlich, mein Verstand ist nicht autonom, kann nicht aus sich heraus alles zutreffend verstehen. Christen müssen sich immer wieder auch deutlich machen, unser Verstand ist in Mitleidenschaft gezogen durch das, was in 1. Mose 3 beschrieben ist. Auch unser Denken ist erlösungsbedürftig. Ich möchte noch zwei biblische Nägel einschlagen. Sozusagen einfach zwei Grenzpfosten markieren, die für mein Wissen, für mein Reden, für mein Denken in diesem Zusammenhang wichtig sind. Das erste, da kann ich genau an dem anknüpfen, was Sie heute zumindest laut Programm schon gelernt haben, nämlich als Sie über den Römerbrief etwas gelesen haben. Ein ganz wichtiger Satz für mich in diesem Thema steht im ersten Kapitel des Römerbriefs. Paulus fängt im Römerbrief so an, dass er klar macht, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Und er behauptet, dass auch für die Heiden, das heißt auch für Menschen, bei denen noch kein Missionar, kein Evangelist war. Und er sagt, er begründet das in Römer 1, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Wenn ich das versuche in eigenen Worten zu sagen, dann heißt das ganz schlicht, Gott hat in der Schöpfung seine Spuren hinterlassen. Und Paulus geht davon aus, wir Menschen mit unseren Sinnesorganen können dem Schöpfer auf die Spur kommen. Es gibt dazu einen Gegenpol oder einen anderen Aspekt, der ist im Hebräerbrief geschrieben. Hebräer 11, da kennen viele den Anfang von Hebräer 11, diese Definition vom Glauben. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft. Leider geht es dann ganz schnell mit dem Gedächtnis bergab. Aber der Vers 3 ist mir in diesem Zusammenhang wichtig. Dort steht nämlich im Hebräerbrief, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus dem Erscheinenden geworden ist. Dass alles geschaffen ist, sagt der Schreiber hier, das können wir nicht mit unserem Verstand ergründen. Anders gesagt, es wird unser menschliches Wissen niemals dorthin reichen, dass wir Gott als Schöpfer beweisen können. Das Gott geschaffen hat, erkennen wir, steht im Hebräerbrief, aus Glauben. Trotzdem hält Paulus dagegen, in der Schöpfung sehen wir Spuren vom Schöpfungshandeln Gottes. Schöpfung oder Evolution, was möchte ich Ihnen jetzt so in den nächsten 50 Minuten erzählen, und danach haben wir auch noch Zeit, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich möchte versuchen, Ihnen anhand einer Grafik zu skizzieren, darzulegen, wie nach meinem Verständnis naturwissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Denn wir erleben oder wir stehen in einer Situation, wo uns entgegengehalten wird, Evolution ist das, was die Naturwissenschaft erkannt hat. Das ist naturwissenschaftliche Erkenntnis. Wir müssen dazu einmal wissen, wie arbeitet denn Naturwissenschaft. Wir werden dann uns diese beiden Begriffe Evolution, Schöpfung anschauen und versuchen zu verstehen, dass mit diesen beiden Begriffen zwei Weltbilder gemeint sind, die miteinander, zumindest nach meiner Auffassung, im Widerstreit stehen. Wir werden einige Beispiele sehen und wir werden auch miteinander darüber nachdenken, sind denn diese beiden Weltbilder miteinander kompatibel? Kann man sie zusammenbringen? Die Wissenschaft hat das Ziel, Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt, wir wollen Dinge verstehen, erklären können. In den Wissenschaften macht man das typischerweise, indem man Fragen stellt. Fragen stellen ist in der Wissenschaft eine ganz, ganz wichtige Sache. Typische Fragen, ich habe hier einfach mal einige aufgeschrieben. Wie funktioniert denn das, was ich sehe, was ich beobachten kann? Wie kommen diese Dinge zustande? Wie laufen Prozesse, die wir beobachten, ab? Das sind Fragen, die der Naturwissenschaftler stellt, und dann macht er Ergebnisse oder macht er Versuche, Experimente oder irgendwelche Studien dazu. Aber eine ganz wichtige Sache ist, Fragen zu stellen. Wenn Sie Kinder, wenn Sie Enkel haben, ich kann das als Vater von 4 Kindern durchaus nachvollziehen, es gibt Tage, da ist es fast nicht zu ertragen, die unendliche Kette von Fragen. Warum, warum, warum? Meine Bitte, gewöhnen Sie Ihren Kindern und Enkeln das Fragen nicht ab. Wann immer es Ihre Nerven zulassen, wenden Sie sich den Kindern zu mit den Fragen und versuchen Sie auch von dieser Neugierde der Kinder zu profitieren. Das kann ansteckend sein im positivsten Sinne. Das ist ein guter Start für eine wissenschaftliche Karriere. Wenn wir Erkenntnis gewinnen wollen, dann haben wir Menschen dazu ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, nämlich unsere Vernunft. Und mit dieser Vernunft können wir jetzt in der Welt, in der wir leben, in der Wirklichkeit, uns im Grunde genommen jeden beliebigen Gegenstand aussuchen und sagen, den will ich genauer untersuchen. Da gibt es praktisch keine Beschränkungen. Sie können sich alles, was Ihnen einfällt, aussuchen und sagen, das möchte ich genauer studieren. Und dann treiben Sie Wissenschaft. Wenn Sie das dann etwas systematisch machen wollen, dann bieten Ihnen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen Methoden an. Ich habe hier einfach einige Pfeile und da habe ich hingeschrieben Methoden aus den Geschichtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften. Und hier rot, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, da steht naturwissenschaftliche Methoden. Das ist der Grund, warum Menschen studieren, um sich die Methoden, die im Laufe der Zeit entwickelt worden sind, diese sich anzueignen und diese Methoden dann anwenden zu können in anderen Fragestellungen. Wie läuft das nun konkret, wissenschaftliches Arbeiten? Ein erster Schritt im wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass man Daten sammelt. Man macht Beobachtungen und das Ziel ist ein erster wichtiger Schritt, ein Protokoll zu erstellen. Man soll die Dinge, die man beobachtet, die man misst, dokumentieren. Das ist übrigens eine Sache, die hört sich sehr einfach an. Aber man kann diesen ersten Schritt Schülern und Studenten nicht intensiv genug beibringen, weil in vielen wissenschaftlichen Arbeiten der Wurm sozusagen schon in diesem ersten Schritt steckt. Das ist ein wichtiger Schritt, beobachten und ordentlich dokumentieren. Ein Protokoll sollte objektiv, möglichst objektiv sein. Aber mit einem Protokoll haben Sie noch keine Erkenntnis gewonnen. Da haben Sie nur den Tatbestand protokolliert. Nun, in den Wissenschaften geht man einen Schritt weiter und formuliert jetzt, wenn man das einmal etwas hochgestochen sagt, Hypothesen. Hypothesen sind im Grunde genommen nichts anderes als Vermutungen. Man äußert Vermutungen und von einer wissenschaftlichen Vermutung erwartet man einfach, dass sie möglichst scharf, möglichst exakt formuliert ist. Und dann hat man ein Modell. Ein Modell ist einfach eine Idee, wie könnten die Dinge denn zusammenhängen, wie könnten sie erklärt werden. Und jetzt kommt ein dritter Schritt, der ist ganz typisch für die Naturwissenschaften, nämlich, dass man diese Idee wieder an der Wirklichkeit testet. Das heißt, ich frage, bewährt sich denn meine Idee, wenn ich weitere Fragen stelle? Wenn ich weitere Beobachtungen oder Experimente mache, bestätigt sich mein Modell. Und die typische Erfahrung in den Naturwissenschaften ist, dass die Idee, die ich formuliert habe, im Test sozusagen verworfen wird. Das heißt, die Prüfung ergibt, das Modell taugt gar nicht so viel. Das heißt, wissenschaftliche Forschung ist durchaus frustrierend. Wenn man eben nicht nach dem ersten Experiment den Nobelpreis angeboten bekommt, sondern man bekommt durch weitere Studien sozusagen, man macht die Erfahrung, naja, das ist verbesserungsbedürftig oder vielleicht sogar ganz falsch. Nun, was macht denn der Wissenschaftler? Er macht im Grunde genommen einfach weiter. Ja? Er wiederholt den ersten Schritt, macht weitere Beobachtungen, formuliert eine andere Vermutung und testet wieder. Und so läuft wissenschaftliche Forschung im Grunde genommen immer in diesem Kreislauf. Und wir können daraus, aus dem, was wir jetzt gesehen haben, schon ganz wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, wissenschaftliche Erkenntnis ist permanent in Bewegung. Das ist ein permanenter Prozess. Es gibt heute Wissenschaftler, die prüfen das, was in unseren Lehrbüchern steht, ob das wirklich überall gilt oder ob es da nicht Ausnahmen gibt. Wissenschaftliche Erkenntnis ist permanent im Fluss. Zweite wichtige Erkenntnis: streng genommen kann die Wissenschaft niemals behaupten, dass das, was heute in den Lehrbüchern steht, dass das Wahrheit ist. Die Wissenschaft kann streng genommen nur sagen, das ist das, was wir heute wissen. Ich kann im besten Falle sagen, die bisherigen Prüfungen haben diese Ideen bestätigt. Ob sie wahr sind, kann ein Naturwissenschaftler streng genommen gar nie sagen. Und noch einen letzten Gedanken in diesem Zusammenhang. Ich hatte gesagt, ein Protokoll sollte möglichst objektiv sein. Aber dort, wo auch in der Wissenschaft Vermutungen geäußert wird, wo spekuliert wird, dort kommt die Philosophie mit ins Spiel. Und ich möchte das einfach mal so verkürzt und so deutlich sagen: ohne Philosophie keine Wissenschaft, auch keine Naturwissenschaft. Glauben Sie ja nicht, dass Naturwissenschaft sozusagen objektiv völlig neutral wäre. Nein, ohne philosophische Grundlage ist keine Wissenschaft, auch keine Naturwissenschaft möglich. Und die philosophische Position, die sozusagen maßgeblich für die Naturwissenschaft ist, bezeichnet man als Naturalismus. Und ich habe Ihnen hier ein Zitat eines inzwischen emeritierten Freiburger Biologieprofessoren mitgebracht. Er sagt, naturalistisch bedeutet, dass in den wissenschaftlichen Theorien und im wissenschaftlichen Weltbild keine übernatürlichen Kräfte vorkommen. Damit wird nicht behauptet, dass es diese übernatürlichen Kräfte oder Faktoren nicht gäbe. Die Voraussetzung, die der Naturforscher macht, ist lediglich, dass diese Faktoren, wenn es sie denn gibt, keinen Einfluss auf die Naturvorgänge, Naturgesetze und Naturkonstante haben. Ja? Ich halte es für wichtig, dass man solche Dinge weiß, sich dessen bewusst ist. Das ist der Grund, warum Naturwissenschaftler so große Probleme haben, wenn da irgendein Schüler, ein Student herkommt und sagt, ich glaube, Gott hat die Welt geschaffen. Dann sagt der Lehrer oder der Professor, schön für dich, aber in den Naturwissenschaften hat das nichts zu suchen. Nicht, weil die Wissenschaft bewiesen hätte, dass es Gott nicht gibt, sondern weil sie unter dieser Überschrift antritt zu arbeiten. Das ist das Problem. Das ist der Hintergrund. Man würde sich nur wünschen, dass die Wissenschaftler dann am Ende sich auch wieder an ihre Voraussetzungen erinnern und nicht am Ende so tun, als hätten sie jetzt gezeigt, dass es so etwas wie Gott nicht gibt. Nein, nein, das haben sie schon zu Beginn als Voraussetzung angenommen. Ja? Und dann ist gar nichts anderes zu erwarten. Das scheint mir eine wichtige Hintergrundinformation zu sein. Das ist der Punkt, der das Gespräch oft so schwer macht. Mit diesem Bild hat der Zoologe Ernst Haeckel 1867 das dargestellt, was wir heute mit diesem Begriff Evolution verbinden. Für den Bereich der Biologie gesprochen, nämlich, dass es im Lauf der Geschichte dieser Erde, einen kontinuierlichen Weg gibt, der sozusagen von ersten einfachen Lebensformen über verschiedene Stufen und Strukturen hinführt zu Lebewesen bis hin zu Menschen. Man kann das noch ausweiten, zu diesem Evolutionsgedanken gehört auch die Entstehung des Kosmos. Stichwort Urknall. Das ist das Bild, das heute etabliert ist. Das heute an Schulen, das heute an Universitäten gelehrt wird. Und zwar, und das ist der Punkt, an dem ich mich ganz schnell auch ereifern kann und warum ich, das ist eine der Grundmotivationen, warum ich mich mit diesem Thema auch in Vorträgen beschäftige, dass dieses Bild in der Lehre ein Monopol hat. Es gibt Lehrer, die haben in ihrer Ausbildung nichts anderes als dieses Weltbild gehört. Und es ist ihnen beigebracht worden, das ist Wissenschaft. Das ist der Grund, warum ihre Kinder und Enkel an der Schule gar nichts anderes hören, weil die Lehrer schon gar nichts anderes gehört haben. Ich bin schon Biologielehrern begegnet, mit ihnen ins Gespräch gekommen und sie haben mir am Ende gesagt, so etwas, was Sie mir erzählen, habe ich nie gehört. An der Uni nie gehört. Nun, fragen wir, was gibt es denn für Argumente für diese Sicht der Welt? Nun, eines der ersten Argumente, das wir zu hören bekommen, sie hat mit Fossilien zu tun. Es wird behauptet, und zwar zu Recht, wenn wir die Fossilien anschauen, dann sind die Fossilien nicht willkürlich, nicht ganz wild durcheinander in den Erdschichten verteilt, sondern wir finden eine Regelhaftigkeit. Und zwar, interessanterweise, finden wir ganz unten relativ einfach strukturierte Lebewesen, die im Meer gelebt haben. Und erst später finden wir dann Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere. Und erst in den allerobersten Schichten finden wir Homo-Menschenfossilien. Und jetzt sagt die Wissenschaft, na bitte, da habt ihr's. Wir haben hier sozusagen eine Dokumentation der Geschichte des Lebens. Und zunächst einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, der Tatbestand ist durchaus zutreffend. Wir finden eine regelhafte Abfolge bei den Fossilien. Was könnte man dazu sagen? Nun, zunächst einmal erstaunt mich immer wieder, wie einseitig, zum Beispiel auch in unseren Museen, die ungeheuer lehrreich sind, aber wie oberflächlich ein ganz wichtiger Schritt übersehen wird. Die Fachleute wissen das sehr wohl, aber hier wird unter pädagogischen Gesichtspunkten eine gefährliche Vereinfachung gemacht. Man sagt, hier in den Fossilien haben wir eine Dokumentation der Lebensgeschichte, der Geschichte der Lebewesen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach Sie mal einladen, hier sensibel und vorsichtig zu werden. Ich denke, Sie können den Gedanken ganz leicht nachvollziehen. In einem Ökosystem, in einer Lebenssituation, in einer Lebenswelt, dass ein stabiles Ökosystem hinterlässt keine Fossilien. Wenn hier draußen ein Vogel tot vom Baum fällt, dann finden Sie, auch wenn ihn nicht Nachbars Kinder beerdigen und auch wenn ihn nicht Nachbars Katze holt, dann finden Sie innerhalb relativ kurzer Zeit von diesem Vogel überhaupt nichts mehr. Der verschwindet spurlos. Und das ist der typische Verlauf in einem stabilen Ökosystem. Wenn die Stoffwechselkreisläufe richtig funktionieren, dann verschwinden Lebewesen spurlos. Wenn ich beerdigt werde auf dem Friedhof, 1,80 Meter tiefer gelegt werde, dann kann man, je nachdem, was für ein Boden dort auf dem Friedhof ist, unter Umständen schon nach 20 Jahren nichts mehr von mir finden. Kann durchaus sein. In einem stabilen Ökosystem verschwinden Lebewesen spurlos. Spuren, Fossilien hinterlassen Lebewesen in Ökosystemen, die ganz nachhaltig gestört sind, wo nämlich diese Stoffwechselkreisläufe, dass da die Käfer kommen und sich ihren Teil holen, dass dann am Ende die Bakterien kommen und das alles wieder umarbeiten, all diese Abläufe müssen unterbrochen werden. Nur dann bekommen sie vielleicht Fossilien. Das heißt, wir müssten eigentlich sehen, all das, was wir hier sehen, das sind Dokumente von Ausnahmesituationen. Und man muss sehr vorsichtig sein, jetzt daraus das zu machen, was in den Museen dann in großartigen Tafeln dargestellt wird. So hat es früher ausgesehen. Vorsicht! Diese Bilder sind rekonstruiert von Ausnahmesituationen. Ich möchte Ihnen das versuchen, an einem Beispiel zu erklären. Sie haben alle gehört, Ende vergangenen Jahres, diese Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Wir haben inzwischen darüber berichtet, dass es Tiere gibt auf Inseln, die diese Katastrophe geahnt haben und sich ins Landesinnere zurückgezogen haben. Das heißt, sie sind von der Katastrophe verschont geblieben. Stellen wir uns vor, es gab andere Lebewesen, die sind haben sich im Uferbereich aufgehalten, sind von der Katastrophe erfasst worden, sind von Sedimenten, von Schlamm zugedeckt worden und wir könnten jetzt, wenn wir dort nachgraben bei den Aufräumungsarbeiten, wir könnten Fossilien finden. Wenn jetzt jemand herkommt und sagt, da finden wir die Dokumente, was da war, dann würde ein Forscher sagen, die Lebewesen, die sich zurückgezogen haben, die haben gar nicht gelebt, wir finden die da gar nicht. Ja? Und das zeigt uns ganz deutlich, wir müssen vorsichtig sein mit der Aussage, etwas, was hier nicht da ist, hat es nicht gegeben. Nein, das Einzige, was wir sagen können, es gibt keine Fossilien. Ein Beispiel, wir wissen, aus ganz tiefen Schichten kennen wir Fossilien vom Quastenflosser. Und die Fossilüberlieferung vom Quastenflosser hört plötzlich auf. Wir haben über lange Zeitstrecken der Erdgeschichte keine Fossilien vom Quastenflosser. Und die meisten Fachleute waren überzeugt, ausgestorben, fertig. Bis man vor über 100 Jahren inzwischen plötzlich auf einem afrikanischen Markt einen Quastenflosser im Angebot gesehen hat. Und heute wissen wir, dass es mindestens zwei Gebiete gibt, in denen Quastenflosser leben. Nur wir haben gelernt, die leben in extremen Tiefen. Und deshalb sind die praktisch nie den Fischern in die Netze gegangen. Das heißt aber, wir müssen davon ausgehen, dass auch dort, wo es keine Quastenflosser-Fossilien gegeben hat, müssen die da gewesen sein. Die Fachleute sagen, nun, dann haben die einfach in Gebieten gelebt, da hat es keine Fossilien gegeben. Das ist ein durchaus zutreffendes Argument. Nur, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, zu sagen, hier haben wir sozusagen eine Dokumentation der Lebensgeschichte. Vielleicht haben sehr viel mehr Organismen gelebt und sind einfach fossil nicht überliefert worden. Das einfach als Impuls, nicht so einfach zu sagen, naja, ein überzeugendes Argument. Man kann auch an diese Dinge, die wir hier haben, durchaus kritische Rückfragen stellen. Nun, gibt es noch andere Ideen? Eines der ganz starken Argumente für Evolution ist heute, dass man sagt, wir wissen, dass Lebewesen, wenn sie Nachkommen erzeugen, dass diese Nachkommen in ihrer Erscheinung abweichen von den Eltern. Ja, da gibt es Variationen. Das ist ein Phänomen, das wird in der Züchtung ausgenutzt. Und wir können durch diese Erscheinung zum Beispiel von einem Vorfahren der Hunde, möglicherweise ein Tier, das in der Nähe vom Wolf stand, alles das herauszüchten, was wir heute als hundeartig kennen. Sie müssen sich einfach nur mal vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, vom Dackel Waldi bis zur deutschen Dogge oder Bernhardiner, nehmen Sie, was Sie wollen. Das ist alles durch Variationen aus einem wolfsähnlichen Lebewesen herausgezüchtet worden. So weit kann das gehen. Und nun sagen uns die Wissenschaftler, da habt ihr es doch. Das ist sozusagen der Motor für die Evolution. Wenn wir diese Veränderungen über lange, lange Zeit hintereinander schalten, dann bekommt ihr aus einer Mücke einen Elefanten. Ja? Genau durch diese Prozesse der Veränderung wird das erreicht. Nun, was wissen wir denn heute wirklich? Man kann darüber natürlich spekulieren, dass so etwas vielleicht möglich ist. Aber wir müssen andererseits zur Kenntnis nehmen, in der Hundezucht ist noch nicht ein einziges Mal beobachtet worden, dass plötzlich bei einem Wurf ein kleiner Tiger rauskam. Das heißt, die Nachkommen von Hunden waren durchaus unterschiedliche Hunde, aber es waren Hunde. und die Nachkommen von Tauben, eines der großen Beispiele von Charles Darwin, ist eine große Vielfalt von Tauben, aber sind Tauben. Noch kein Taubenzüchter hat plötzlich einen Falke im Nest liegen, sitzen gehabt. Es sei denn, er sei durch den offenen Schlag reingekommen und letztlich bedient. Aber in der Zucht ist nach allem, was wir bisher wissen, ist diese Veränderlichkeit begrenzt. Das heißt, wenn behauptet wird, dass diese Veränderlichkeit dazu führt, dass man einen kontinuierlichen Weg von einem Bakterium extrapoliert. Man sagt, wenn man das lange genug und über alle Grenzen hinweg macht, dann ist vielleicht so etwas möglich. Lassen Sie mich das beste Beispiel, das mir in diesem Zusammenhang bekannt ist, Ihnen kurz nennen. Man hat in einer Arbeitsgruppe in England und auch an der Universität in Basel Bakterien in über 20-jähriger Forschung gezüchtet. Inzwischen mehr als 20.000 Generationen. Mehr als 20.000 Generationen von Escherichia coli. Einem Bakterium, das teilt sich nach 20 Minuten. Deshalb kann man innerhalb relativ kurzer Zeit viele Bakteriengenerationen untersuchen. 20.000 Generationen. Und auch nach 20.000 Generationen zeigt sich, E. coli bleibt E. coli. Das ist kein Beweis, dass das nicht geht. Also die Kollegen sagen natürlich immer noch, ja, was sind 20.000 Generationen? Lass uns nochmal 50 Jahre forschen und nochmal 100.000 Generationen mehr machen. Vielleicht kommt es dann. Vielleicht. Aber wenn ich mich als Naturwissenschaftler an die Erfahrungen halte, an das, was wir bisher vorliegen haben, dann muss ich sagen, das, was wir bisher sehen, könnte man als Mikroevolution bezeichnen. Als Mikroevolution, die wir in der Praxis, zum Beispiel in der Zucht, ausnützen. Veränderlichkeit innerhalb bestimmter Grenzen. Das ist das, was wir in unserer Erfahrung wissen können und austesten können. In der Tierzucht, in der Pflanzenzucht. Sie können zum Beispiel in der Pflanzenzucht, kennen wir heute Methoden, um neue Rassen, neue Sorten zu erzeugen. Man kann das mit Chemikalien, kann man Samen behandeln, mit Bestrahlung und kann so Mutationen, Veränderungen provozieren. Und trotzdem zeigt sich, aus einer Rose kriegen Sie keine Primel. Sie bekommen unterschiedlichste Rosen, aber Sie bekommen Rosen. Das hier ist eine Extrapolation, sozusagen eine Erweiterung dieser Veränderung über alle Grenzen hin. Und man kann heute durchaus sagen, im Grunde genommen ist zwar das als wissenschaftlich verkaufte Modell, nur gezeigt durch die Erfahrung ist das noch nicht. Wir kennen bis heute nicht den Mechanismus, durch den aus einem Bakterium nur ein Fisch oder ein Insekt werden würde. Wir kennen ihn nicht. Das sind Behauptungen. Ein berühmtes Beispiel für Mikroevolution, die Darwin-Finken auf den Galapagos-Inseln. Standardbeispiel im Biologieunterricht. Die Vermutung oder die gängige Hypothese ist, ein Fink oder wenige Finken sind über diese große Distanz von über 1000 Kilometer auf diese Inseln verfrachtet worden. Das sind Inseln vulkanischen Ursprungs, sie sind relativ jung. Und heute haben wir dort eine Fülle von Finkenvögeln mit ganz unterschiedlicher Ausstattung, ganz unterschiedliche Schnabelformen und Verhaltensformen, aber es sind alles Finken. Da sehen Sie noch mal einige davon, ja? Da gibt es welche wirklich mit pinzettenartigen Schnäbeln, manche benutzen sogar Werkzeuge, und dann der hier hat wieder einen ganz massiven stabilen Schnabel, mit denen er Körner knacken kann. Eine Frage, die mich persönlich, ich überlege gerade, ob ich das, wann müssen wir denn fertig sein, dass ich die Zeit nicht überstrapaziere? Ist Abendessen, ja gut. Aber etwas, was müsste doch ein bisschen. Doch, dieses Beispiel würde ich Ihnen trotzdem gerne benennen. Und zwar, weil es in diesem ganzen Evolutionsgedanken einen ganz strategisch wichtigen Wert hat. Und zwar wird heute in fast allen Lehrbüchern in der Schule behauptet, im Grunde genommen glauben wir heute zu wissen, wie das Leben entstanden sei. Und dann wird diese Idee verbreitet, ja, da haben sich alle möglichen Chemikalien angesammelt in einem Tümpel. Das ist eine Idee, die hat schon Charles Darwin in einem Brief beschrieben. Und irgendwann hat es in diesem Tümpel angefangen zu zappeln. Irgendwann, als die Chemie gestimmt hat, ist das Leben aufgetreten. Das ist übrigens auch in der ganz modernen Biologie die Leitidee. Leben ist im Grunde genommen auf Chemie reduzierbar. Sie können das zum Beispiel auch nachverfolgen an diesen Begriffen Biologie. Das machen heute nur noch ganz wenige. Das, was spannend ist, ist die Biochemie oder die Molekularbiologie. Die Leute, die Käfer zählen, die Vögel beobachten und beschreiben, das sind heute auch in der Wissenschaft einige wenige Exoten. Dazu möchte ich Ihnen einen Chemiker zitieren, der auch der Meinung ist, dass das Leben von selber entstanden ist, aber ganz nüchtern feststellt, was wir denn heute wissen. Er sagt, ich beginne mit einer einfachen und völlig unstrittigen Tatsache, die Vergangenheit ist nicht beobachtbar. Ja? Das heißt, wie das Leben entstanden ist, vor was weiß ich wie langer Zeit, kann die Wissenschaft ganz schlicht und ergreifend nicht behandeln. Weil das kann sie nicht beobachten. Es sei denn, es baut noch irgendjemand eine Zeitmaschine. Er sagt weiter, daraus folgt sofort, dass das Problem des Ursprungs und der Evolution des Lebens nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Also wir können nur eine Idee formulieren, wie es gewesen sein könnte. Aber wie das Leben entstanden ist, können wir naturwissenschaftlich gar nie beantworten. Das ist das Zitat aus diesem Brief von Charles Darwin, von dieser Pfütze, in der sich die Chemikalien anhäufen. 1953 hat dieser Herr Stanley Miller, ein Amerikaner, ein Experiment gemacht, das bis heute in unseren Biologie- und Chemiebüchern zitiert wird. Und zwar hat er in dieser Apparatur einige Gase eingefüllt, hat über zwei Metalldrähte einen Kurzschluss verursacht, dass es Funken gibt und konnte zeigen, in dieser Reaktion entstehen Aminosäuren, Bausteine für die Eiweiße. Und er hat damals einem Journalisten in den Notizblock diktiert, ich bin davon überzeugt, dass wir in 20 Jahren wissen werden, wie das Leben entstanden ist. 1953. Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen nur, dass es so mit Sicherheit nicht funktioniert. Ich bringe Ihnen das vielleicht gerade noch einmal mit einem Satz von diesem Chemiker Günter Wächtershäuser. Er sagt, die Ursuppentheorie steht also vor einem gewaltigen Problem. Also diese Idee, dass in diesem Tümpel mit den Chemikalien dann irgendwann das Leben entsteht. Er sagt, es fehlt nämlich zunächst eine plausible Quelle für die Entstehung und dann wissen wir immer noch keinen Mechanismus, wie das funktionieren kann. Es werden zwar alle möglichen Module in die Ursuppe hineinprojiziert, also man steckt einige Gedanken da hinein, aber nach welchem Mechanismus daraus ein lebender Organismus entstehen soll, das wurde nie erklärt.
Dann sagt er, dann fährt man mit dem Begriff der Selbstorganisation auf und sagt, das organisiert sich alles selbst. Aber hat damit letztlich nichts erklärt.
Ich sage Ihnen, bringe Ihnen dieses Zitat deshalb, weil ich es für wichtig halte, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass es nicht wahr ist, dass diese Frage, wie das Leben entstanden ist, heute geklärt ist. Wir wissen es nicht. Und ich halte es für katastrophal, dass Jugendliche heute zum Beispiel ihr Abitur machen und viele Dinge gar nicht so ganz genau wissen, aber den Eindruck mitnehmen, diese Frage ist im Grunde genommen von der Wissenschaft geklärt und niemals gehört haben, dass es überhaupt nicht stimmt. Aber auch wenn Sie in moderne populärwissenschaftliche Journale hineinschauen oder im Fernsehen wissenschaftliche Sendungen anschauen, wird Ihnen das nur bestätigt. Im Grunde genommen gilt bis heute immer noch, was Louis Pasteur schon im 19. Jahrhundert gesagt hat, Leben, das ist einfach da. Leben kommt nur aus Lebendigem. Das ist das, was wir beobachten. Ja? Immer dort, wo ein Vogel ist, wissen wir aus aller Erfahrung, da war vorher schon ein Vogelpärchen. Nest gebaut, Eier gelegt, ausgebrütet. So entstehen Vögel. Und nicht, weil der Wind ein paar Federn zusammenweht und ein bisschen Staub dazu mischt und dann macht das Ding Piep. Das ist eine Idee, aber nicht Beobachtung. Nicht das, was wir beobachten.
Gehen wir für einen Moment.
Ich möchte Ihnen an einigen Beispielen zeigen, was hat es denn für Konsequenzen, wenn wir jetzt auf der einen Seite, was wir jetzt etwas ausführlicher gemacht haben, Evolution annehmen und mit evolutionären Argumenten erklären, oder wenn wir die Bibel nehmen. Wenn wir von der Bibel her kommen, dann haben wir von der Bibel her auch eine Theorie, auch ein Weltbild. Und es ist insofern vergleichbar mit der Evolution, dass sowohl das Weltbild der Evolution als auch das biblische Weltbild den Anspruch erhebt, alles zu erklären. Wir haben vorher gesagt, die Bibel fängt an, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Evolution fängt an, Urknall, und dann etabliert sich das Sonnensystem. Und dann gibt es da diese Erde, diesen einen Planeten, und dort entwickelt sich das Leben. Aber das ist auch das Faszinierende. Es wird praktisch der Anspruch erhoben, alles erklären zu können. Und wir wollen uns einmal einige Daten, einige Beobachtungen ansehen und fragen, welche Folge hat es denn jetzt, welches Weltbild ich nehme zur Erklärung?
Moment. Nein, das ist... Jetzt habe ich gemeint, ich bin an einer anderen Stelle. Da habe ich etwas ausgeblendet. Jetzt sind wir an der richtigen Stelle.
Wir finden zum Beispiel sehr, sehr alte oder Gesteine, Gesteinsformationen, die sehr, sehr alt sein sollen. Wenn wir die Bibel
wenn wir durch das Weltbild der Bibel die Dinge anschauen, dann kommen uns zumindest manche Fragen. Und zwar, weil wir in der Bibel einen Zeitrahmen aufgespannt bekommen, der sich nicht nach Jahrmilliarden oder Jahrmillionen bemisst. Wenn Sie einmal das Alte Testament lesen, zum Beispiel die ganzen Geschlechtsregister, da finden Sie eine Linie, die fängt von Adam an, und da kommen Sie durch die ganzen Vätergeschichten hinein ins Volk Israel, dann kommen Sie in eine Menschheitsgeschichte, die sich nach Jahrtausenden bemisst. Und die Bibel entfaltet vor unseren Augen nicht die Vorstellung, dass da eine Erde Jahrmillionen lang von Gott geschaffen wird, um dann einfach noch für ein paar Minuten sozusagen im ganzen Raster noch ein paar Menschen draufzusetzen. Nein. Die Bibel erzählt uns, Gott will den Menschen. Und deshalb macht er die Erde. Deshalb wird diese Erde begrünt. Deshalb gibt es Tiere da drauf, weil Gott den Menschen will. Deshalb bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das, was in allen Fachbüchern drinsteht, nämlich, dass diese Dinge alle sehr, sehr alt sind. 4,5, 4,6 Milliarden Jahre, das ist so eine typische Zahl, die Sie im Zusammenhang mit dem Erdalter finden können in Fachbüchern. Die Bibel zeigt uns einen anderen Zeitrahmen auf. Ja, da muss man streiten. Wir haben irgendwelche Befunde. Wir haben Dinge, die wir messen können. Aber wir haben im Grunde genommen nirgendwo in der Erde einen Wecker, eine Zeit, eine Uhr, die wir ablesen könnten. Wir müssen Dinge, zum Beispiel mit den radiometrischen Datierungen, wir müssen Messungen interpretieren, damit wir in eine Zeit kommen, eine Zeit berechnen können. Und das ist die Frage, unter welchen Bedingungen mache ich das? Oder wenn wir die Fossilien sehen, dann würden wir sagen, wir haben, auch das wissen heute die Paläontologen, Fossilien können sehr, sehr schnell entstehen. Und wir würden sagen, aus unserer biblischen Sicht, aus biblischer Sicht ist es naheliegend, dass Fossilien uns vor allem berichten von Katastrophen. Wenn wir das Ganze evolutionär sehen, dann werden die fossilführenden Schichten ebenfalls in diesem Rahmen langer, langer Zeiten interpretiert. Die paläontologischen Daten, das sind die Fossilien. Ja. Wir sagen hier, dass, wie ich das vorher angedeutet habe, diese Regelhaftigkeit könnte durchaus durch Katastrophen bedingt sein. Während hier gesagt wird, im Weltbild der Evolution, nein, nein, das ist sozusagen so, wie die Lebewesen einfach entstanden sind, wie sie aufgetreten sind. Das heißt, wir kommen hier im Weltbild der Evolution zu einem Schluss, wo wir sagen, die Lebewesen, die sind alle zufällig entstanden, auseinander hervorgegangen. Während die Bibel uns in dem Weltbild, das sie uns entwirft, sagt, erstens sind all die Lebewesen in einem kleinen Zeitfenster geschaffen worden und die Bibel behauptet übrigens sehr explizit, wenn Sie das einmal nachlesen, und schuf ein jedes nach seiner Art. Das kommt permanent in diesem Text. Das ist richtig Routine, wenn Sie diesen Text lesen. Ein jedes nach seiner Art. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was hier behauptet wird, dass das alles auseinander hervorgeht. Nein, Gott sagt, da hat es seine Ordnung. Da gibt es hier eine Gruppe und hier eine Gruppe. Ob das, was dort in 1. Mose 1 steht, ob das dasselbe ist, was die Biologen als Art bezeichnen, darüber muss man sicher nachdenken und reden. Aber der Gedanke in der Schrift wird ganz eindeutig formuliert, dass es abgegrenzte Schöpfungseinheiten gibt und nicht mit einem Akt sozusagen ein Schwungrad angestoßen wird und dann entwickelt sich das alles. Ich möchte diesen letzten Punkt noch aufgreifen. In der Wissenschaft wird eine grundlegende ist ein grundlegender Vorgang, dass wir Dinge miteinander vergleichen. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Wir vergleichen Dinge miteinander und können dadurch Erkenntnisse gewinnen. Sie kennen das aus Ihrem Alltag, wenn Sie eine Länge messen. Dann machen Sie genau das. Sie nehmen Ihren Meterstab und vergleichen, gehen damit Ihrer Zimmerwand oder Ihrem Haus entlang und vergleichen das. Und dann wissen Sie am Ende, im Vergleich zu meinem Meterstab hat mein Haus dann eine Seitenlänge von 10 Metern. Ja? Weil Sie das miteinander verglichen haben. Und jetzt sagt man, das gibt es in der Biologie auch, Ähnlichkeiten. Und die Evolutionstheorie sagt, das ist der Beweis dafür, dass die alle auseinander hervorgegangen sind. Weil alle Lebewesen ähnlich sind. Sie haben gehört, alle Lebewesen, die wir bis heute kennen, haben ihre Erbinformation in Form von DNS abgespeichert, sagen die Wissenschaftler. Dass es bei allen Lebewesen so jeweils separat so geschaffen sei, völlig, völlig absurd. Nein, viel wahrscheinlicher ist, es gab ein erstes Lebewesen, hatte die DNS und alles, was danach kommt, stammt davon ab. Oder wir wissen ja, dass Ähnlichkeit durch Abstammung verursacht sein kann. Ja, wir wissen, meine Kinder sehen mir durchaus ähnlich. Sie sehen mir ähnlicher wie Nachbarskinder. Also Ähnlichkeit hat etwas mit Abstammung zu tun. Aber müssen wir vorsichtig sein. Wir wissen auch, dass Ähnlichkeit nicht zwingend mit Abstammung zu tun haben muss. Ähnlichkeit kommt auch in unserer Erfahrung in ganz anderer Form vor. Denken Sie zum Beispiel an einen Komponisten. Da haben Sie irgendein Musikstück. Nehmen wir an, Sie kennen Mozart. Also nicht persönlich, aber seine Musik. Jetzt hören Sie ein anderes Stück von Mozart und Sie erkennen sofort, das klingt nach Mozart. Und niemals käme es Ihnen in den Sinn zu sagen, na klar, dieses Musikstück hat sich aus dem anderen entwickelt. Deshalb ist es ähnlich. Nein. Wir wissen, dass Musikstücke, Kompositionen einander ähnlich sind, weil sie aus derselben Feder stammen, vom selben Komponisten. Denken Sie an Architekten. Da hat einer einen Baustil. Und er hat ähnliche Bauwerke konzipiert. Und die Ähnlichkeit deutet auf einen Baumeister, auf einen Designer hin. Warum soll denn Ähnlichkeit nicht auch in der Biologie als Hinweis interpretierbar sein? Da steckt ein Konstrukteur dahinter. Ein Beispiel, das vielleicht bekannt ist. Manche kennen noch den alten VW-Käfer, also nicht den neuen Beetle. Also mir persönlich gefällt er nicht so. Der alte war wirklich schöner. Und einen Porsche Carrera. Das sind zwei Autos, die sind auffällig ähnlich. Auch in manchen Details. Und auch kein Autofanatiker behauptet, ein Porsche Carrera hat sich aus dem VW-Käfer entwickelt. Nein. Wer wirklich wissen will, warum die so auffällig ähnlich sind, der kann herausfinden, sie stammen vom selben Reißbrett. Ferdinand Porsche zeichnet für beide verantwortlich. Da steckt derselbe Gedanke, derselbe Geist, derselbe Konstrukteur dahinter. Das heißt, Ähnlichkeit könnte durchaus auch interpretiert werden als ein Hinweis auf einen Schöpfer, einen Konstrukteur, der dahinter ist.
So, und jetzt muss ich wieder eine ganze Menge vor. Jetzt machen wir nämlich zum Abschluss noch das, was ich Ihnen zeigen wollte. Es gibt jetzt viele Christen, mit denen ich gesprochen habe, und die sagen mir, warum verwendest du eigentlich so viel Energie, um an dieser Stelle zu streiten? Muss man das denn? Kann man das nicht einfach sagen, nein, gar nicht so wichtig? Ich glaube, dass wir dasselbe, was wir jetzt mit naturwissenschaftlichen, mit natürlichen Phänomenen gemacht haben, dasselbe kann man auch mit der Bibel machen. Wenn wir die Bibel hernehmen und sie auch mit beiden Weltbildern einmal versuchen zu verstehen, dann ist die Bibel evolutionär interpretiert im Grunde genommen nur ein Kulturgut. Etwas, was die Menschen aufgeschrieben haben, weil es ihnen gut tut, wenn sie da so eine Krücke haben, an die sie sich in schlechten Zeiten halten können. Ja? So kann man die Bibel verstehen. Die Bibel selbst sagt etwas ganz anderes. Sie erhebt den Anspruch, dass Gott durch Menschen etwas von sich kundgegeben hat. Dass Gott sich zugänglich gemacht hat, sich offenbart hat, indem er Menschen an manchen Stellen die Augen über sich geöffnet hat oder das Ohr geöffnet hat, dass sie seine Worte hören und weitergeben können. Gott, er sagt in der Schrift an ganz vielen Stellen etwas über sich. Er sagt ganz am Anfang, das ist das Erste, was wir von Gott in unserer Bibel hören. Ich bin der, der alles gemacht hat. Er sagt zu Mose am brennenden Dornbusch, ich bin der, der da ist. Jahwe. Dass er der Herr ist. Im Neuen Testament bekommen wir das ganz deutlich, wird uns Gott vorgestellt als Retter, als Heiland. Wir hören ihn in der Bibel auch, wir lernen ihn auch als Richter kennen. Gott ist aber, wenn wir ihn durch die Brille der Evolution betrachten, im Grunde genommen nur ein Konstrukt unserer Gedanken. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben vor anderthalb Jahren, da war das eine ganz große Sache. Da glaubte man, im Gehirn zeigen zu können, wo Gott entsteht in unserem Gehirn. Die Neurotheologie, heute übrigens sogar ein Forschungsbereich, wo man glaubt, man kann in unserem Gehirn Areale bestimmen und beschreiben, wo sich all das Religiöse abspielt. Religion also nur ein Phänomen unseres Gehirns. Oder der Mensch. Das ist ein Unterschied. Wir werden das heute Abend noch ausführlicher miteinander bedenken. Ob der Mensch einfach ein Zufallsprodukt ist in irgendeinem Entwicklungsprozess oder eine Person, die zur Person wird, weil sie von einer anderen Person, Gott, angesprochen wird, geschaffen wird und angesprochen wird, Wertschätzung erfährt von diesem Schöpfer. Sünde, ein Zentralbegriff in der Bibel, wird sehr detailliert gezeigt im Alten und Neuen Testament, wie es dazu kommt, wo die Wurzeln liegen, welche Folgen das hat. Sie können das Ganze, wenn Sie die evolutionäre Weltbildbrille aufsetzen, im Grunde genommen nur noch psychologisch analysieren. Das ist so das Problem, das wir alle haben, dass nicht immer alles so gelingt, wie wir das gerne hätten. So nach dem Motto, wir sind alle kleine Sünderlein. Ja. Rettung, die uns angeboten ist. Geht zurück darauf, dass die Bibel uns sagt, dass Gott den verlorenen Sünder liebt und dass ihm in Jesus Rettung angeboten ist. Aber Rettung, das ist, was will ich damit anfangen? Überhaupt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Damit wir ins Gespräch kommen können, habe ich drei Sätze formuliert,
wo ich einfach noch einmal versuche, 2, 3 Nägel einzuschlagen, und Sie können sich dann gerne auch diese Thesen nehmen und sagen so, also da bin ich ganz anderer Meinung oder da auch nochmal nachfragen. Meine erste These ist, Schöpfung und Evolution sind unterschiedliche und jeweils ganzheitliche Weltbilder. Also ganzheitlich, damit meine ich, sie umfassen sozusagen die ganze Wirklichkeit. Und, so meine These weiter, sie sind nicht miteinander kompatibel, sie sind nicht miteinander vereinbar. Ich habe das gerade versucht, an einigen Beispielen zu zeigen, dass es durchaus dramatische Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Ansatz Sie wählen. Zweite These. Die europäische, damit meine ich die westliche Wissenschaft, wurzelt in einer christlich geprägten Gesellschaft. Damit meine ich, die Wissenschaft, die wir kennen, hat als Grundlage eine christliche Gesellschaft. Es ist nicht wahr, wie das heute oft behauptet wird, dass ein Glaube sozusagen Wissenschaft unmöglich macht. Nein, geschichtlich gesehen war der christliche Glaube der Boden, auf dem Wissenschaft hier in Europa entwickelt worden ist, eben weil der Mond, die Sonne, der Baum nicht mehr Götter waren, sondern Geschöpfe, war es möglich, sie zu untersuchen, zu fragen, was steckt denn dahinter? Wie funktioniert denn das, wenn der Baum wächst? Ich habe in dieser These weiter gesagt, basierend auf einem biblischen Weltbild ist wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn möglich. Das ist genau das, was ich gerne als Christ und Naturwissenschaftler tun möchte. Wissenschaftlich arbeiten, mit dazu beitragen, dass wir unsere Welt ein bisschen besser verstehen. Und zwar indem ich biblische Aussagen ganz bewusst mit in mein Denken einbeziehe. Und warum ich der Meinung bin, dass die beiden Weltbilder nicht miteinander vereinbar sind, weil mit einem konsequent angewendeten evolutionären Weltbild biblische Aussagen relativiert werden. Wenn wir das Weltbild der Evolution als maßgeblich ansehen, dann können wir uns immer noch mit der Bibel auseinandersetzen. Wir können uns immer noch mit der Bibel beschäftigen. Aber wir werden ihre Aussagen relativieren. Sie werden ein anderes Gewicht, eine andere Bedeutung für uns bekommen. Und das mit diesen Thesen möchte ich abschließen, wissend, dass man zu diesem Thema, zu dieser Überschrift vieles, vieles mehr sagen könnte, vielleicht sagen müsste, aber vielleicht ist das auch gerade deshalb gut, dass wir jetzt noch Zeit haben, miteinander zu reden, dann können Sie die Fragen, die Sie sich eigentlich beantwortet erhofft hätten, noch stellen können, dann können wir auch darüber reden. Oder wenn ich Sie mit einer meiner Aussagen geärgert haben sollte, dann haben Sie die Chance, jetzt sich auch zu rächen und das einfach kundzutun, dass Sie das anders sehen. Zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben.